Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Gestern wurde des Ereignisses gedacht. Am 27. Januar 1945 befreiten Soldaten der Roten Armee das Konzentrationslager Auschwitz. Das Trauma der Shoah, für das Auschwitz in besonderer Weise steht, bestärkte damals die Idee eines eigenen jüdischen Staates. Doch der UN-Teilungsplan für Palästina mündete schon am nächsten Tag in den ersten Nahostkrieg. Seither gab es diverse neue Teilungspläne der UNO und das Oslo-Abkommen der beteiligten Parteien. Bislang scheiterten alle. Ein dauerhafter Frieden zwischen Israelis und Palästinensern in einer Zwei-Staaten-Lösung scheint derzeit nicht abzusehen. Seit kurzem wird nun über ein alternatives Modell diskutiert, das auch eine ursprüngliche, in Vergessenheit geratene Idee des Zionismus war. Eine gleichberechtigte, binationale Föderation von Juden und Palästinensern. Andreas Beckmann über die Chancen einer Ein-Staaten-Lösung.
Wenn nicht gerade Corona herrscht, wird es jeden Morgen richtig voll, am Ölberg über Jerusalem. In allen Sprachen der Welt erzählen Fremdenführer ganzen Busladungen von Touristen die wechselvolle Geschichte der Stadt und des Heiligen Landes. Kanaaniter und Philister kamen hierher, Römer und Kreuzzügler, Osmanen und Briten, um nur die wichtigsten zu nennen. Alle wurden früher oder später von Neuankömmlingen unterworfen oder vertrieben. Niemals kam irgendjemand auf die Idee, dass man sich das Land ja auch teilen könnte. Bis auf die Zionisten, die es derzeit kontrollieren. David Ben-Gurion, der Gründervater Israels, war ursprünglich für einen binationalen Staat. Doch er und seine Mitstreiter verwarfen die Idee wieder. Und sie hatten einen gewichtigen Grund, erzählt der Philosoph Omri Böhm von der New School for Social Research in New York.
The Holocaust. The Jews started to understand that in order to defend their lives, they need to have their own sovereign state.
Der Holocaust. Durch ihn haben die Juden verstanden, dass sie für ihr Überleben einen eigenen Staat brauchten. Damals erschien es absolut zwingend, dass wir einen Staat für uns allein brauchten. Aber heute können wir uns fragen, ob das eine gute Entscheidung war. Damals war sie moralisch verständlich. Aber die Frage ist, was tun wir heute?
Omri Böhm ist ein Enkel von Holocaust-Überlebenden und in Galiläa aufgewachsen. Er hat im vergangenen Jahr das Buch Israel eine Utopie veröffentlicht und plädiert darin aus zionistischer Perspektive dafür, die Idee einer Einstaatenlösung wieder aufzugreifen, aus moralischen Gründen.
The Nakba, we need to say very clearly, that's a huge crime.
Die Nakba, die Vertreibung der Palästinenser, das müssen wir klar sagen, war ein kapitales Verbrechen. Es ist mit dem Kernanliegen des Zionismus verbunden, dem jüdischen Staat. Heißt das, wir geben den Zionismus auf? Oder halten wir an ihm als einer großen, wenn auch befleckten Idee fest und transformieren den Zionismus so, dass er für alle, auch für Palästinenser, vereinbar ist mit demokratischen und humanistischen Werten?
So that we will have a Zionism that's compatible with basic democratic humanistic values.
Als Kronzeugen für seine Idee ruft Omri Böhm nicht nur David Ben-Gurion auf, sondern auch Menachem Begin. Der war einst als Mitglied der Terrororganisation Irgun einer der aggressivsten Vorkämpfer eines jüdischen Staates und wurde später dessen Ministerpräsident. Am 28. Dezember 1977 stellte er vor dem Parlament der Knesset klar, dass er niemals auch nur einen Zentimeter Israels oder der besetzten Gebiete abtreten würde.
Dies ist unser Land. Es gehört von Rechts wegen dem jüdischen Volk. Wir wissen, dass es andere Ansprüche auf dieses Gebiet gibt. Um eine Einigung zu ermöglichen und zum Frieden zu kommen, gibt es nur einen Weg. Für die palästinensischen Araber Selbstverwaltung. Für die Juden echte Sicherheit.
Begin holte sich von den Abgeordneten die Zustimmung für ein Angebot an die Palästinenser, israelische Staatsbürger zu werden.
Wir schlagen völlige Rechtsgleichheit vor, wenn Sie sich für eine solche Staatsangehörigkeit entscheiden. Wir zwingen niemandem unsere Staatsangehörigkeit auf.
Da sowohl die israelische wie die palästinensische Öffentlichkeit diesen Vorschlag ignorierten, geriet er schnell in Vergessenheit und blieb es bis heute. Auch bei jenen 20% der Israelis, die keine Juden sind, sondern arabische Israelis bzw. israelische Palästinenser, wie sich viele von ihnen heute nennen.
Die nationale Stolz der Palästinenser wird ihnen nicht erlauben, diese Einstaatenlösung zu bevorzugen,
sagt Ahmad Mansour. Er ist arabischer Israeli, sunnitischer Muslim und Psychologe.
Das ist nicht die Idee, mit der sie ja zwei Intifadas und viele, viele Konflikte, auch bewaffnete Konflikte mit Israel geführt haben.
Ahmad Mansour arbeitet heute als professioneller Antirassismus-Trainer in Berlin. Doch wenn es irgend geht, besucht er mehrmals im Jahr seine weitverzweigte Großfamilie, die zum Teil in Israel, zum Teil im Westjordanland lebt. Gerade bei denjenigen, die auf der israelischen Seite der Demarkationslinie wohnen, spürt er seit einigen Jahren einen politischen Wandel.
Meine Oma entscheidet nicht mehr. Diejenigen, die entscheiden, sind die neue Generation, das sind die jungen Menschen. Sie genießen die Demokratie, die genießen die Rechtsstaatlichkeit, die sie da haben. Sie genießen die Möglichkeit, in Israel zu arbeiten. Das will kein vernünftiger Mensch aufgeben, auch wenn er nationalistisch und politisch natürlich sich wie palästinensisch fühlt.
An einen eigenen Palästinenserstaat glaubt in dieser Generation kaum jemand mehr. Das heißt aber noch lange nicht, dass sich junge Leute für die Einstaatenlösung begeistern würden. Obwohl die Idee unter palästinensischen Intellektuellen eine lange Tradition hat. Ihr bis heute wichtigster Vertreter, der inzwischen verstorbene Edward Said, schrieb schon vor 20 Jahren im New York Times Magazine:
Ein echter Friede kann nur mit einem binationalen israelisch-palästinensischen Staat kommen. Aber auch dann wollen die Palästinenser um jeden Preis ihre arabische Identität und ihre Zugehörigkeit zur islamischen Welt bewahren.
Gerade dieser Punkt löst unter jüdischen Israelis bis heute massive Ängste aus, betont Ahmad Mansour.
Eine Einstaatenlösung bedeutet auf lange Sicht, dass die Juden in Israel eine Minderheit werden. Und die Juden wollen keine Minderheit sein. Und zwar vor allem nicht im Nahen Osten, wo man ganz genau weiß, wie mit Minderheiten umgegangen sind.
Praktisch überall würden Minderheiten diskriminiert oder gar unterdrückt. Das gelte gerade auch für die Palästinensergebiete. Die einst blühende christlich-palästinensische Gemeinde existiert praktisch nicht mehr. Jüdische Israelis, meint Ahmad Mansour, fürchten, dass ihnen bei einer Einstaatenlösung Ähnliches drohen könnte.
Auf Dauer wird da eine palästinensische oder eine arabische Mehrheit entstehen. Oder man gibt die Palästinenser nicht ihre Rechte und dann hat man natürlich den Vorwurf, zu Recht von Apartheidstaat zu sein. Und das beide will ich nicht haben, aber wäre ich in Israel als Araber, dann will ich ein gleichberechtigter Bürger in diesem Land zu sein und weniger Diskriminierungserfahrung aufgrund meiner Religion oder meiner Nationalität.
Genau das verlangen immer mehr arabische Israelis, die ja das Recht genießen, ihre eigenen Vertreter ins Parlament zu schicken, berichtet Lydia Averbuch. Sie arbeitet für die Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin und hat gerade ihre Dissertation über Minderheitenrechte in Israel abgeschlossen.
In der letzten Knesset gab es die sogenannte arabische Liste. Da haben sich alle arabischen Vertreter unter eine Liste vereinigt. Außer, dass diese Liste sehr viele Sitze bekommen hat, weil arabische Bevölkerung für sie gestimmt hat. In großen Zahlen wie davor noch nie. Aber die Frage war von Anfang an, wie lange sie es miteinander aushalten, weil da doch sehr kontroverse und konträre ideologische Positionen zusammenkommen.
Im nächsten Wahlkampf, der gerade beginnt, wird es deshalb vermutlich keine vereinigte arabische Liste mehr geben. Stattdessen schließen jüdische und palästinensische Politiker miteinander Bündnisse, wo es ideologisch passt. Wobei sie den Nahostkonflikt ausklammern. Linke und Liberale streiten für die Gleichstellung sexueller Minderheiten. Rechte Palästinenser suchen die Nähe von Premier Netanyahu in der Hoffnung, er könnte Sicherheitskräfte in ihre Dörfer schicken, um die grassierende Clankriminalität zu bekämpfen. Einige jüdische Parteien nehmen sogar arabische Kandidaten auf ihre Listen, um sich deren Wählergruppen zu erschließen.
Dann gibt es auch innerhalb der arabischen Bevölkerung Gruppen, die das ablehnen, wie zum Beispiel die Ost-Jerusalemer Palästinenser, die durchaus an lokalen Wahlen teilnehmen könnten, diese aber boykottieren. Andere arabische Israelis nehmen aber mit großer Anzahl an lokalen Wahlen teil. In Bezug auf nationale Wahlen schaut das wieder anders aus. Aber es gibt eine Tendenz hin zu größeren Partizipation.
Auf kommunaler Ebene regieren Juden und Palästinenser vielerorts schon seit Jahren erfolgreich zusammen. Aber kann man sich vorstellen, dass sie daraus die Schlussfolgerung ziehen würden, dass ein gemeinsamer Staat funktionieren könnte?
Kann man schon, wenn man davon ausgeht, dass die Zwei-Staaten-Lösung tatsächlich tot ist. Die ist auch tot für viele Israelis und Palästinenser, insbesondere der jüngeren Generation. Und die zwei großen Lösungsansätze, um die gerade gestritten wird, sind beide eine Ein-Staat-Lösung, die bloß jeweils anders aussieht. Einmal eine für alle mit gleichen Rechten oder eben die andere, auf die man sich realpolitisch zubewegt, nämlich eine Besserstellung und Privilegierung der jüdischen Israelis.
Der Widerstand gegen eine solche latent rassistische Politik wird nach den Beobachtungen von Lydia Averbuch aber immer stärker.
Die israelischen Araber, insbesondere die Jüngeren von heute, sind sehr gut ausgebildet, die sind in allen Berufen vertreten, die sind präsent, die sind sichtbar, auch in israelischen Städten. Das ist eine Entwicklung der letzten Jahrzehnte erst. Und sie haben auch ein anderes politisches Bewusstsein, das sie an den Tag legen. Ich glaube, darin liegt auf jeden Fall Potenzial in Bezug auf arabische Repräsentation, lokal als auch national. Und aufgrund dessen ist es plötzlich auch möglich, sowohl sich auf eine palästinensische Identität zu fokussieren, als auch gleichzeitig auch Israeli mit vollwertigen Rechten sein zu wollen. Und das widerspricht sich nicht mehr.
Aufgrund dieser Entwicklung hofft Omri Böhm, dass sich die Palästinenser in Zukunft immer stärker in die Innenpolitik Israels einmischen.
For a very long time we've been living in denial of reality.
Wir haben viel zu lange die Realität ignoriert und so getan, als könnten wir immer so weitermachen und den Konflikt eindämmen mit ein paar Lippenbekenntnissen zur Zwei-Staaten-Lösung. Währenddessen sind die Rechten längst dabei, die Palästinenser überall noch weiter an den Rand zu drängen. Diese Strategie ist mittlerweile im Zentrum der Politik angekommen.
Nicht zuletzt deshalb, weil sich die traditionellen linken und liberalen Parteien Israels mehr oder weniger in Luft aufgelöst haben. Wer nicht rechts wählen will, findet kaum noch ein Angebot.
My father, lifelong liberal Zionist, son of Holocaust survivors.
Mein Vater, der sein Leben lang liberaler Zionist war, der Sohn von Holocaust-Überlebenden, bis heute Reserveoffizier der Armee, stimmt für die Vereinigte Liste. Noch fehlt ein breites Vertrauen für eine gemeinsame, binationale Politik, aber es baut sich auf und wir können es weiter stabilisieren.
Damit im Nahen Osten ein Dialog überhaupt erst einmal anfängt, muss oft die Diaspora den Anstoß geben, vor allem die amerikanische. Deshalb ist es bemerkenswert, dass sich der einflussreiche jüdische Politologe Peter Beinart von der City University of New York im Sommer auf der Website Jewish Currents von der Idee einer Zwei-Staaten-Lösung verabschiedete.
Israel ist bereits ein binationaler Staat. Sein Territorium umschließt zwei Völker, Juden und Palästinenser, die zahlenmäßig etwa gleich stark sind.
Ob Israel das Westjordanland demnächst zumindest teilweise annektiert, wie es Benjamin Netanyahu bis vor kurzem plante, spielt für Peter Beinart praktisch keine Rolle mehr.
Die Westbank ist Wohnsitz von zwei der mächtigsten israelischen Politiker, von zwei Richtern des obersten Gerichts und sie ist Standort der modernsten medizinischen Hochschule.
Soll heißen, die Siedlungen wird Israel niemals mehr aufgeben. Die Alternative heißt also Besatzung für immer oder Gleichberechtigung. Institutionell wäre die jederzeit möglich. Darauf hat Edward Said schon vor über 20 Jahren hingewiesen.
Es gibt keine palästinensische Verfassung, aber Israel hat ja auch noch keine. Wir bräuchten ein gemeinsames Grundgesetz, das beiden Seiten freie Entfaltung garantiert. Keine Seite darf sich von den eigenen religiösen Extremisten in Geiselhaft nehmen lassen.
Zwischen Israelis und Palästinensern gab es noch nie feste Grenzen. Die wurden in den vergangenen gut 70 Jahren ständig hin und her geschoben. Da wäre es fast das Einfachste, meint Omri Böhm, wenn beide Seiten sie einvernehmlich aufheben könnten.
If they are to live together, they need to be aware of the historical concern.
Wenn sie zusammenleben wollen, müssen sie sich der Geschichte der jeweils anderen Seite bewusst werden, des Holocaust wie der Nakba. Das heißt nicht, alle Unterschiede und Gegensätze zu verwischen. Es geht dabei auch weniger um Schuld als um Verantwortung. Dass Juden das Leid der Palästinenser anerkennen und Palästinenser das Leid der Juden. Das ist keine Überforderung, meine ich.
Towards Palestinians, the Palestinians towards Jews and so forth. This is not too much to achieve, I don't think.
Dann, hofft Omri Böhm, ließen sich auch praktische Fragen klären. Auch ein binationaler Staat müsste selbstverständlich ein sicherer Hafen für verfolgte Juden aus aller Welt bleiben. Und die palästinensischen Flüchtlinge müssten in diesen Staat zurückkehren dürfen, aber ohne Israelis aus ihren jetzigen Häusern zu vertreiben. Vielleicht am schwierigsten wäre es, für jene Palästinenser einen Ausweg zu finden, die unter der Herrschaft der Hamas im Gazastreifen eingesperrt sind. Aber für alle Menschen zwischen Mittelmeer und Jordan könnte dann gelten, was Theodor Herzl 1897 nach dem ersten Zionistenkongress den Juden in aller Welt zugerufen hat.
Wenn ihr wollt, ist es kein Märchen.
Binationale Föderation, ein realistischer Lösungsansatz für den Nahostkonflikt? Ein Beitrag von Andreas Beckmann.